Cars and Spirit. Deine Reise beginnt hier. Willkommen zum Podcast der Veranstaltungsreihe im Nationalen Automuseum.
Ganz herzlich willkommen bei Cars and Spirit, der offiziellen Tankstelle für die Seele hier im Nationalen Automuseum. Schön, dass Sie für die nächsten 10 Minuten Zeit haben, mit mir über Autos, Glaube und das Leben nachzudenken. Mein Name ist Thomas Schech, ich bin Pastor und gleichzeitig Autoliebhaber. Eine Frage, erinnern Sie sich noch an Ihr allererstes eigenes Auto? Und ich meine jetzt nicht das, dass man von den Eltern geborgt hat, um damit so die ersten Fahrten zu machen, sondern das erste eigene Auto. Mein erstes Auto, das war ein Seat Ibiza. Das hatte ich damals frisch verheiratet zusammen mit meiner Frau gekauft. Und wenn Sie genau hinschauen, hier vorne haben wir ein Foto mitgebracht, dann ist es doch nur ein Symbolfoto. Aber es gibt einige Parallelen. Wir waren verliebt, wir waren schön und das Auto, das war eine ziemliche Katastrophe. Meine Frau gab unserem Auto auch einen Namen. Sie nannte ihn Pepper. Ich sagte zu ihr, Schatz, das ist ein Seat Ibiza. Aber es half nichts, sie wollte ihn unbedingt Pepper nennen. Unter der Haube, da war eigentlich nicht so viel Pfeffer drin. Und trotzdem, wir waren stolz und vor allen Dingen, wir waren mobil. Jedenfalls für eine kurze Zeit. Dann ging die Lichtmaschine kaputt und ich machte meine ersten Erfahrungen, wie es ist, mit einem Seil abgeschleppt zu werden. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal erlebt haben, im Auto zu sitzen und Sie werden mit einem Abschleppseil abgeschleppt. Es ist der Horror. Schweißtreibend an jeder Kreuzung. Man hat das Gefühl, das Auto und ich selber fliege auseinander. So begann meine persönliche Reise mit Autos also etwas holprig. Aber auch deshalb ist es gut, dass es das Nationale Automuseum gibt. Das weckt nicht nur Sehnsüchte, sondern da können auch alte Wunden heilen. Stichwort Sehnsüchte. Wenn Sie ein Auto wählen dürften, also sozusagen mit nach Hause nehmen dürften hier aus dem Museum, für welches würden Sie sich entscheiden? Wie wäre es zum Beispiel hier mit dem Maybach Accelero aus dem Jahr 2005? Heute habe ich gesehen, steht auch ein Maybach draußen auf dem Parkplatz. Ein Einzelstück, also nicht das draußen, sondern hier im Museum. 700 PS von 0 auf 100 in 4,4 Sekunden. Wenn Sie in Ihrem Viertel in Offenbach, Hanau oder Berlin-Kreuzberg mal so richtig Eindruck machen wollen, dann ist der Maybach Ihr Auto. Oder frisch verliebt, auf der Suche nach einem Partner, einer Partnerin, dann wäre vielleicht der BMW Roadster 507 Ihre Wahl. Einen solchen hatte schon Elvis Presley in seiner Zeit in Deutschland gefahren und die jungen Frauen, die waren so verrückt nach ihm, dass nach 14 Tagen das ganze Auto voller roter Kussmünder war, sodass er sich entschieden hat, nach 3 Wochen den ganzen Wagen rot umzulackieren. Bei diesem Wagen ist also der Liebesfaktor inklusive. Oder auch eine gute Wahl, dieser Ferrari. Limitierte Auflage, über 400 PS, Straßenzulassung, eine echte Allzweckwaffe. Mit dem machen Sie eigentlich überall eine gute Figur. 3 Autos, 3 Möglichkeiten. Auf welchen Wagen würde Ihre Wahl fallen? Ich mache mal einen Sprung von der Frage, welches Auto Sie wählen würden, hin zu der Frage, wie Gott einen neuen König im Alten Testament wählt. Im ersten Teil der Bibel, im Alten Testament, da gibt es eine Geschichte. Das Volk braucht einen neuen König. Der erste, Saul, der hatte zwar gut begonnen, aber dann doch recht stark und schnell nachgelassen. Also schickt Gott Samuel los, so eine Art Spezialagent, ein Priester, ein frommer Mann, der gut mit Gott kann. Den schickt er also los, um einen neuen König auszuwählen. Er kommt in die Stadt Bethlehem. Bethlehem, da war mal was, genau, Weihnachten, das kommt aber erst später in der Bibel vor. In Bethlehem angekommen, macht sein Besuch schnell die Runde, weil Samuel ist kein Unbekannter, die örtlichen Politiker machen sich schon Sorgen, haben wir was falsch gemacht, aber Samuel agiert vorsichtig und geschickt und fällt nicht gleich mit seinem Anliegen sozusagen mit der Tür ins Haus. Schließlich, er hat schon eine Familie im Blick. Es ist die Familie Isais. Seine Söhne werden Samuel vorgestellt und sein Blick fällt auf Eliab, sozusagen der Maybach in der Familie. Aber Eliab ist nicht der erwählte neue König. Und dann steht in der Bibel ein ganz feiner Satz. Der Herr, also Gott, sagte zu Samuel, lass dich nicht davon beeindrucken, dass er groß und stattlich ist. Ich urteile anders als die Menschen. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Und dann geht das Casting weiter nach diesem göttlichen Satz. Der zweite Sohn heißt Abinadab, aber auch er ist nicht der Erwählte. Und der nächste Schimma, auch er ist nicht der richtige Mann. Und Samuel, am Ende sind es 7 Söhne, die ihm vorgestellt werden und keiner davon ist der zukünftige König. Sind das alles deine Söhne, Isai? Hast du nicht noch irgendwo einen vielleicht in der Schublade? Und tatsächlich, da fällt Isai ein, dass der Jüngste noch draußen bei den Herden die Schafe hütet. David ist sein Name. Und er wird geholt und tatsächlich, es ist der neue König Samuel, salbt ihn als Zeichen, dass Gott ihn erwählt hat. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Es ist so schnell passiert. Ein Urteil, eine Einordnung, unsere Kriterien für Erfolg, für Performance. Was hast du vorzuweisen? Welches Auto steht vor deiner Garage? Mit welchen Menschen hast du dich vernetzt? Wir können ja eigentlich auch gar nicht anders, als das zu beurteilen, was wir sehen. Das, was vor Augen ist. Wie redet jemand? Wie hört jemand zu? Wie kleidet sich jemand, schlampig oder schick? Wie sieht jemand aus, dick oder dünn, sportlich? Wir können nicht anders. Aber Gott kann anders. Er sieht das Herz an. Nicht um uns bloßzustellen, nicht um uns klein zu machen, um uns schachmatt zu setzen, sondern weil er es kann und weil er uns liebt. Gott trifft eine Wahl, aber er wählt nicht das, was offensichtlich ist. Er wählt den Jüngsten, der erst auf Nachfrage von Samuel, dem Vater, in den Sinn kommt. Ja, da gibt's noch einen, den David, aber der hat kein Abi gemacht und der ist gerade bei den Schafen. Und doch, genau er ist der Mann, wertvoll und erwählt in Gottes Augen. Die Geschichte Davids, die hat mich an ein anderes Auto hier im Museum erinnert. Es ist der Bugatti 35. Und ganz ehrlich gesagt, wenn ich mir ein Auto aus dem Museum anschauen oder aussuchen dürfte, dann hätte ich wahrscheinlich nicht dieses Auto gewählt. Ich finde, er sieht ziemlich heruntergekommen aus. Denken Sie an den Ferrari, an den Maybach oder an den BMW Roadster und dann dieses Auto. Aber der Bugatti 35 gehört zu den wertvollsten Autos hier im Museum. Und was dieses Auto wertvoll macht, das ist eine Geschichte. Dieses Auto gewann mit seinem Vater den allerersten Grand Prix von Monaco 1929. Also das berühmteste, wahrscheinlich das berühmteste Formel 1-Rennen bis heute. Und hier meine Brücke zu uns. Das, was unser Leben wertvoll macht, unabhängig davon, ob das Leben äußerlich erfolgreich ist oder nicht, das ist die Wahrheit, dass Gott uns liebt. Das, was unser Leben wertvoll macht, ist nicht zuerst, wie erfolgreich wir sind, welches Auto wir fahren, mit welchen Leuten wir vernetzt sind, ob es mit der Familie alles okay ist. Und keine Frage, das sind alles sehr coole Dinge. Und zeigen Sie mir den Menschen, denen das egal wäre. Aber was das alles übersteigt, das ist, dass es einen Schöpfer gibt, der dir das Leben schenkt und der dich sieht und der dich liebt. Und der gute Gedanken über deinem Leben hat. Und wie beim Casting bei David, Gott hat uns angeschaut, er hat nicht gesagt, hey, hol den Nächsten, da muss es doch noch andere geben. Nein, in Jesus Christus hat er dich und mich gewählt. Ein anderer Vers aus der Bibel, den ich auch cool finde, aus dem zweiten Teil, dem Neuen Testament. Gottes Liebe zu uns ist darin sichtbar geworden, dass er seinen einen und einzigen Sohn in die Welt sandte, um uns in ihm das Leben zu geben. Die Liebe hat ihren Grund nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat zur Versöhnung. was dein Leben wertvoll macht, ist dieser Gott und wie er dich sieht und wie er dir in Jesus Christus begegnet. Und diese Andacht hier im Nationalen Automuseum ist deswegen auch die Einladung, vielleicht mit zaghaftem ersten kleinen Vertrauen diesem Gott zu begegnen, ihn zu suchen, vielleicht mit einem ersten zaghaften Gebet. Und wenn du dich fragst, wie das geht, mit dem Glauben oder du dir wünschst, dass jemand für dich betet, gleich nach dem Lied, das wir jetzt hören, bin ich gern noch hier vorne und wir können miteinander reden oder ich kann mit dir beten oder dir einen Segen Gottes zusprechen. Aber den Segen Gottes, den möchte ich Ihnen allen jetzt gerne am Ende dieser Andacht und dieser Cars and Spirit Zeit zusegen für Ihre Zeit hier in Eversbach und für Ihren Weg dann später noch nach Hause. Guter Gott, durch Jesus Christus, deinen Sohn, wir danken dir, dass uns deine Liebe gilt. Wir danken dir, dass du jeden Einzelnen siehst und jedem Einzelnen von uns das Leben schenkst. Und wir danken dir, dass wir jetzt unter deinem Segen weiterziehen durchs Museum und danach, wo immer unsere Wege uns hinführen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.
Cars and Spirit, jeden Sonntag im Nationalen Automuseum. Cars and Spirit ist eine Kooperation des Nationalen Automuseum mit der Allianzmission, der Freien Evangelischen Gemeinde Eversbach und der Theologischen Hochschule Eversbach.